ARD. Hi, wir sind zurück mit neuen Folgen über Begegnungen, die das Leben verändern. Ich erzähle euch Geschichten von Menschen, die in einer Krise stecken, sich selbst verloren haben oder spüren, so kann es nicht weitergehen. Und dann taucht jemand auf. Jemand, der im entscheidenden Moment das Richtige sagt oder tut. Eine Geste, ein Satz, ein Angebot. Und plötzlich ist alles anders. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was passieren würde, wenn ihr plötzlich eine Behinderung hättet? Wenn ihr zum Beispiel nach einem Unfall querschnittsgelähmt wärt oder wenn ihr plötzlich euer Augenlicht verliert. In Deutschland haben fast 8 Millionen Menschen eine Schwerbehinderung. Und nein, die meisten Behinderungen sind nicht angeboren. 80% der Behinderungen entstehen erst lange nach der Geburt. Was glaubt ihr? Wie würdet ihr damit klarkommen? Wie stark würde sich euer Leben verändern? Heike war mit all diesen Fragen schon früh konfrontiert.
Mit 14,5 habe ich gedacht, ich werde sicher mal den Horst heiraten, 3 Kinder kriegen, eine Kinderkrankenschwester sein. Das hat sich dann aber doch deutlich verändert in meinem 15. Lebensjahr.
Von einem Tag auf den anderen ist in Heikes Leben nichts mehr so, wie es vorher war. Sie erlebt etliche schwierige Situationen. Aber viele Jahre später hilft ihr ein ganz besonderer Mensch, einen Traum wahrzumachen. Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört den Podcast Mein Mensch. Heute Heike und das Abenteuer.
Ich war schon gerade in der Schulzeit total interessiert an anderen Ländern. Das war schon immer so. Mein großer Traum war es, nach Ägypten zu den Pyramiden zu gehen. Das hat mich immer fasziniert.
Reisen. Für mich ist dabei das Wichtigste, Menschen und Lebensentwürfe kennenzulernen, die mit meinem eigenen Leben nichts zu tun haben. Etwas Neues, anderes zu erleben als das, was ich im Alltag kenne. Der Ort, an dem Heike ihre Kindheit verbringt, ist allerdings für viele Menschen schon so besonders, dass er ein beliebtes Urlaubsziel ist.
Ich heiße Heike Schmidt und komme aus dem Norden von Deutschland, von Borkum.
Borkum gehört zu den nordfriesischen Inseln.
Auf einer Insel groß zu werden, finde ich großartig, weil jeder jeden kennt und eine ganze Insel auf einen aufpasst. Wir waren mehr oder weniger immer draußen, immer am Strand. Ich war sehr aktiv in Leichtathletik und das ist ja, der Strand ist dafür ja absolut geeignet, herumzurennen, Wurzelbäume zu schlagen oder ja, ich liebe das, am Strand zu sein, diese Schiffe auf dem Meer zu sehen, die vorbeifuhren und dachte immer, ach, irgendwann würde ich mir wünschen, dass ein Boot vorbeikommt und mich um die Welt bringt.
Heike ist heute Anfang 60. Immer noch schwärmt sie von ihrer schönen Kindheit auf Borkum. Wie war das bei euch? Erinnert ihr euch gerne an eure Kindheit zurück? Bei mir war das ja ein bisschen ähnlich wie bei Heike. Ich war auch ein Strandkind und diese unbeschwerte Zeit mit Wind und Sand unter den Füßen trage ich bis heute in mir. Für Heike endet ihre Jugend sehr plötzlich.
Also mit 15 hatte ich eine beginnende Lungenentzündung. Ich musste weg von der Insel in ein Krankenhaus an der Küste in Wilhelmshaven und habe, vermutet man weiß es nicht, mir dort in der Klinik einen Virus eingefangen und konnte von jetzt auf gleich, also es hat einen halben Tag gedauert, hat dieser Virus im Rückenmark sowas gemacht wie ein Kabelbrand und daraufhin haben sich die Muskeln zurückgezogen, also sind zusammengefallen. Und so war dann das Ergebnis, dass ich nichts mehr bewegen konnte. Innerhalb von einem halben Tag war dann die ganze Welt auf den Kopf gestellt und ich lag an einer Herz-Lungen-Maschine.
Ich versuche mir vorzustellen, was das bedeutet. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wer in dem Alter nicht was Ähnliches erlebt hat, kann das gar nicht. Heike ist 15 damals. Sie ist allein in diesem Krankenhaus in Wilhelmshaven. Von einem Tag auf den anderen kann sie sich nicht mehr bewegen, nicht mal den kleinen Finger oder den kleinen Zeh. Sie hängt an der Herz-Lungen-Maschine und wird intubiert. Damit ist auch das Sprechen unmöglich, weil ein Schlauch in ihrer Luftröhre steckt. Sie schwebt zwischen Leben und Tod. Zweimal muss sie reanimiert werden. Das Krankenhaus Wilhelmshaven ist überfordert mit Heikes Fall. Sie wird nach Hamburg verlegt. Noch weiter weg vom Borkum. Ein komplettes Jahr bleibt sie auf der Intensivstation. Erst als sie alleine atmen kann, wird sie in ein Kinderkrankenhaus verlegt.
Also ich weiß gar nicht, ob ich weinen konnte. Ob das überhaupt ging, ja? Keine Ahnung. Ich war oft ganz, ganz, ganz tief traurig, dass ich nichts bewegen kann. Also dieses Gefühl, du bist jetzt wie ein Baumstamm. Und dadurch, dass ich auch nicht reden konnte, konnte ich es auch nicht mitteilen. Ich war in meinem Kopf ganz alleine.
Die einzigen Menschen, von denen Heike in dieser Zeit Zuwendung bekommt, sind die Leute im Krankenhaus. Die Krankenschwestern versuchen, mit ihr über Blicke zu kommunizieren, zu erfahren, was sie will, was sie braucht. Und ab und zu setzt sich einer der Assistenzärzte an ihr Bett und liest ihr vor. Ihre Eltern sind nicht für sie da. Die haben sich einige Jahre vorher getrennt. Der Vater heuert danach als Koch auf einem Containerschiff an und kommt sie nur ein einziges Mal in der Klinik besuchen. Ihre Mutter zog nach Freiburg und lebt da mit ihrer neuen Familie. Sie besucht Heike 2-3 Mal im Krankenhaus. Das war's. Das alles war schwierig für Heike und sie will lieber nicht darüber reden. Vor ihrer Krankheit wohnte Heike bei einer anderen Familie auf Borkum. Sie hatte damals 3 beste Freundinnen. Die kommen sie einmal besuchen.
Die waren so überfordert damit. Die waren ja auch erst 15, 16, dass die sich dann nie wieder gemeldet haben. Das war für die zu viel.
Heike trägt es ihnen nicht nach. Aber das heißt, jetzt im Krankenhaus ist die Verbindung zur Insel völlig weg. 1,5 Jahre, nachdem der Virus bei Heike ausgebrochen ist, wird sie wieder verlegt. Noch weiter weg von Borkum, in ein Rehabilitationszentrum in der Nähe von Heidelberg. In dem werden Menschen mit Behinderungen betreut.
Als ich da reinkam, war es wie Raumschiff Enterprise. Da waren alle mit kurzen Ohren und langen Beinen und ich sagte, hier gehöre ich nicht her. Ich bin doch krank. Und das war ein schwieriger Prozess für mich, zu realisieren, nee, ich bin nicht krank. Das wird so bleiben. Es wird nicht besser. Das war ein ziemlicher Schock, zu denken, ja, es geht nicht mehr zurück, es geht nicht mehr auf meine Insel zurück, weil auf Borkum wurde man bis zur 10. beschult und dann musste man aufs Festland in ein Internat. Und es war klar, ich kann nicht zurück. Dann habe ich langsam realisiert, ich bin doch so eine wie die.
Doch so eine wie die. Eine vom Raumschiff Enterprise. Man spürt, wie schwer die Zeit war. Heike ist da 16 und hat bisher kaum Berührungspunkte mit Behinderungen. Niemand versteht, wodurch ihre Lähmungserscheinungen ausgelöst werden. Heute weiß sie, dass der Grund dafür das Guillain-Barré-Syndrom ist. Das ist eine Autoimmunkrankheit, die das periphere Nervensystem angreift.
Heute weiß man, wie man mit dieser Krankheit umgeht. Und heute wird auch keiner mehr mit einer Lähmung daraus gehen. Und damals wusste man das aber nicht, was das eigentlich ist. Und mir hat man nichts gesagt. Ich war eigentlich ein Kind. Also habe ich auch nicht viel verstanden. Ich habe es über mich ergehen lassen.
In der Reha macht Heike kleine Fortschritte. Sie kann ihren Kopf bewegen und gestikulieren. Sie kann eine Tasse halten und selbstständig essen, wenn ihr jemand eine Gabel in die Hand drückt. Mit einem Mundstab fängt sie an, wieder zu schreiben. Sie tippt damit auf einer elektrischen Schreibmaschine. Mit der Zeit macht sie immer mehr Fortschritte. Heute kann sie mit der Hand und einem speziellen Stift auf ihrem Handy schreiben. Aber damals muss sie erst mal akzeptieren, dass sie nicht einfach nur krank ist, sondern dass sie eine bleibende Behinderung hat und rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen ist.
Ja, und dann habe ich realisiert, dass ich was machen muss. Ich werde keine Krankenschwester mehr, ich werde auch Horst nicht heiraten und ich werde auch sicher keine 3 Kinder kriegen und auf Borkum ein Leben fristen, sondern ich wusste, ich muss mich bilden, damit ich überhaupt eine Chance habe. Und dann wurde ich tatsächlich auch irgendwann dort eingeschult und ich habe dann gesagt, also ich gehe in keine Schule mehr, wenn es nicht ein Gymnasium ist. Und dann haben sie Tests gemacht und so doof war ich wohl auch nicht. Und als ich dann endlich wieder lesen konnte, habe ich Millionen Bücher gelesen. Ich war nie unterwegs ohne ein Buch. Und dann habe ich es geschafft und dann konnte ich dort mein Abitur machen.
Als sie Abi macht, ist Heike 20. Und noch vorher trifft sie eine weitere wichtige Entscheidung. Sie will raus aus der Reha-Einrichtung.
Weil ich dachte für mich, wenn du da drin bleibst, dann gewöhnst du dich an selbstoffene Türen und dass alles ebenerdig ist und alles behindertengerecht ist und dass es da wenig Diskriminierendes gibt. Und als ich da draußen war, ging es dann mit der Assistenz los. Und zwar war das damals eine ganz neuartige Sache für Menschen mit Behinderung, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, mittels am Anfang Zivildienstleistenden. Ich war damals ungefähr gleich alt. Das war natürlich für mich sehr vorteilhaft. Und die haben dann, je nachdem, wie gerade der Staat das gehandhabt hat, 20 Monate, 24 Monate, 18 Monate, letzten Endes im wöchentlichen Wechsel bei mir eine Woche lang gewohnt.
Die Assistenten helfen Heike im Alltag überall da, wo sie Hilfe braucht. Das geht von der Körperpflege übers Ankleiden bis zum Essen und Trinken und zur Fortbewegung. Und auch nachts, wenn ihr was wehtut, muss jemand da sein, der sie bewegt oder vielleicht sogar umbettet.
Ja, und da musste ich mich auch erstmal reinwachsen, weil ich war es ja nicht gewöhnt, jemandem zu sagen, mach mal dies, mach mal das. Und eigentlich war ich auch eher ein innerlich sehr unsicherer Mensch. Auch eher ängstlich. Ich habe alles, was ich gemacht habe, sehr kontraphobisch gemacht. Also ich war nie eine Vermeiderin, wenn ich Angst hatte, sondern dann erst recht nach vorne. Das nennt sich kontraphobisch. Ich habe mich zum Beispiel bei der Volkshochschule in meinem Malkurs angemeldet. Nur damit ich mich konfrontiere mit der realen Welt. Und die war 80, 81, 82 noch nicht sehr aufgeschlossen für Menschen mit Behinderung im Rollstuhl. Ich hatte eine Scheißangst, aber ich habe es gemacht. Ich habe mich in Kaffee setzen lassen und habe den Helfer oder den Zivildienstleister weggeschickt und gesagt, komm in einer halben Stunde wieder. Und es war so unangenehm, weil die Leute natürlich geguckt haben. Und ich wusste, was ich nicht kann. Und oh, es war so furchtbar. Und so habe ich aber, glaube ich, nur gelernt, dass ich nicht mehr rechts und links gucke. Also irgendwann bin ich durch die Welt und habe nicht mehr gesehen, wie mich die Menschen angucken.
Wie macht ihr das? Wie geht ihr mit euren Ängsten und Schwächen um? Konfrontiert ihr euch manchmal auch so gezielt, wie Heike das macht? Ich finde das ja ganz schön stark. Heike muss allerdings nicht nur die Blicke und Reaktionen von Mitmenschen aushalten, sie muss sich auch gegen das Sozialamt durchsetzen. Das will sie nämlich anfangs abbringen von ihrem Plan, selbstständig zu leben und aus der Reha-Einrichtung für Menschen mit Behinderung auszuziehen.
Also, das war ja nie konfliktarm. Ich kann unglaublich viele Situationen aufzählen, in denen ich am System gescheitert bin. Auf dem Sozialamt, die sagten, bleib doch besser dort drin, das ist doch für euch gebaut. Oder immer wieder sich damit zu konfrontieren, dass jemand dich für blöd hält. Und ich glaube, das ist eins meiner Motive, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist, dass ich trotz dieser Einschränkung, dass ich trotz dessen nicht dumm bin. Und ich wollte, glaube ich, mein Leben lang beweisen, hallo, ich bin auch wer.
Nach dem Abi will sie Psychologie studieren. Sie bekommt einen Studienplatz im Fachbereich Psychologie an der Uni Heidelberg.
Wir wurden immer unterschätzt. Als ich mein Studium anfing, kamen etliche Mitstudierenden zu mir, haben gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, dass du ja auch studieren darfst. Ich war völlig baff, bis ich realisiert hatte, dass es eigentlich eine Unverschämtheit war. Also es war am Anfang echt, es waren harte Jahre.
Sie zieht ihr Studium in 6 Jahren durch, macht nebenher ihre erste therapeutische Ausbildung, zieht in eine WG mit anderen Studierenden, lernt viele Leute kennen, hat Dates, feiert Feste und hat eine tolle Zeit. Nach ihrem Abschluss arbeitet Heike in einer psychologischen Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, dann in der Psychiatrie. Nebenbei macht sie eine weitere therapeutische Ausbildung in Verhaltenstherapie und bekommt dadurch eine Kassenzulassung. Heike kann ihre eigene Praxis eröffnen.
Ich habe mir dann irgendwann Räume gesucht und habe dann sehr lange erstmal alleine in der Praxis gearbeitet. Dann habe ich so viele Stunden gehabt, dass ich jemanden anstellen konnte, dass ich Stunden abgeben konnte. Dann sind wir zu viert in eine sehr große Praxis inmitten von Heidelberg gezogen. Der Laden war voll und ich hatte nie eine Sekunde. Ich habe in der Woche 40 Stunden am Patienten gearbeitet. Das ist wahnsinnig viel. Ich war sehr geschätzt und es gab Psychiaterinnen und Psychiater, die gesagt haben, sehr gute Verhaltenstherapeutin.
Den Patienten, die zu ihr kommen, sagt Heike im Vorfeld nichts von ihrer Behinderung. Sie entdecken sie bei ihrer ersten Begegnung. Nur ganz wenige können damit nicht umgehen. Im Gegenteil, es gibt sogar einen positiven Effekt.
Ich hatte oft den Eindruck, dass die Patienten gemerkt haben oder gespürt haben, dass mein Leben auch nicht so ganz einfach war. Und sie konnten mir irgendwie nichts vormachen. Und das haben sie intuitiv, glaube ich, gewusst.
Okay, fassen wir nochmal zusammen. Heike ist mit 15 am Guillain-Barré-Syndrom erkrankt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Trotz ihrer Behinderung führt sie ein ziemlich erfolgreiches und erfülltes Leben, unterstützt von Assistenten, die sie 24 Stunden am Tag betreuen. Sie ist eine angesehene Psychotherapeutin mit eigener Praxis und mehreren Angestellten. Aber trotzdem fehlt ihr etwas. Oft hat sie dieses Baumstammgefühl, wie damals in der Klinik. Immer noch träumt sie nachts davon, laufen zu können. So, und jetzt passt auf. 2018 verkauft Heike ihre Praxis, gibt ihre Wohnung auf und lässt ihr ganzes bisheriges Leben hinter sich.
Ich hatte ein absolut geregeltes, normales, schönes Leben. Ich konnte mir kaufen, was ich wollte, in Maßen natürlich. Man hätte zufrieden sein können. Und an dem Punkt hätte ich auch sterben können. Da war nicht mehr drin. Ich habe schon alles erreicht gehabt an dieser Stufe, was ich erreichen konnte in der Situation, wie ich aufgewachsen bin, mit wenig Unterstützung meiner Eltern bis gar nicht. Ich habe das alles alleine geschafft. Und an dem Punkt kam dann Toshi und sagte, wollen wir so eine Reise machen.
Erinnert ihr euch noch an Heike als kleines Mädchen, das am Strand von Borkum von einem Schiff träumt, das sie mitnimmt auf eine Weltreise? Dieses kleine Mädchen schlummert immer noch irgendwo ganz tief in ihr. Und dass dieses kleine Mädchen sich irgendwann wieder regt, das liegt an einem anderen Menschen. Und an einem Motorrad.
Mein Name ist Toshi Meyer-Brook und ich bin seit über 30 Jahren bei der Heike als Assistent. Zuerst als Zivi. Und danach habe ich mein Studium damit finanziert, nach Dienste meistens. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben.
Toshi wird während seines Zivildienstes bei der Arbeiterwohlfahrt der Frau Schmidt zugewiesen und ist sehr erstaunt, eine junge, coole Studentin vorzufinden. Glück gehabt, denkt er sich. Heike erinnert sich an einen langhaarigen jungen Mann, der schon damals Biokäse aß und Motorrad fuhr. In seiner Zivi-Zeit betreut er Heike im Zwei-Wochen-Takt 7 Tage am Stück. Dann, während seines Studiums, übernimmt er Nachtschichten. Als Toshi später eine Stelle im Informatikbereich annimmt, arbeitet er trotzdem nebenher weiter bei ihr. Als junger Mann war Toshi leidenschaftlicher Motorradfahrer. Irgendwann hat er seine Maschine verkauft, weil sie nur noch in der Garage stand. Als dann, viele Jahre später, ein Freund von ihm ein gebrauchtes Motorrad wieder aufrüstet und Toshi anbietet, mal eine Runde zu drehen, stellt er fest, dass ihm das Motorradfahren doch ganz schön gefehlt hat. Als er Heike davon erzählt, ist sie sofort Feuer und Flamme.
Oh, oh, Motorrad, oh ja. Dann dachte ich, naja, warum nicht? Klar, guckst du mal irgendwie, wo kann man denn mal sowas Probe fahren?
Toshi leiht also ein Motorrad mit Beiwagen.
Ich bin dann irgendwie eine Runde im Seitenwagen gefahren und hab gedacht, boah, das ist ja irgendwie, das ist ein Kick, das ist der Kick schlechthin. Bin dann eine zweite Runde mit leerem Beiwagen gefahren und dann mit Heike losgefahren. Hab Heike da reingesetzt und irgendwann in einer langgezogenen Kurve bei leicht überschrittener Höchstgeschwindigkeit sehe ich Heike im Spiegel mit einem riesenbreiten Grinsen im Gesicht.
Das hat ganz viel Adrenalin und es macht den Kopf total frei. Ich liebe es, in den Himmel zu gucken und die Wolken an sich vorüberziehen zu lassen. Ich liebe es.
Die beiden kaufen ein sogenanntes Schwenkergespann. Der Rollstuhl wird zusammengeklappt und hinten am Beiwagen festgegurtet. Außerdem kaufen sie ein Zelt, das groß genug ist, damit man darin stehen kann, sodass genug Platz ist, wenn Toshi Heike trägt. Aus ersten Wochenendtrips werden schnell kleinere Reisen. Polen, Tschechien, später auch Schweden und Spanien. Und dann hört Toshi von einem Motorradtreffen, nicht weit von Heidelberg entfernt.
Und dann sind wir da hingefahren und da gab es Vorträge von Motorradabenteurern, ne? Und Heike hat dann auf der Heimfahrt gesagt, solche Abenteuer wie die, das werde ich wohl nie erleben. Und dann habe ich gesagt, na, warum eigentlich nicht? Oh, und dann sind wir auf ein Motorradtreffen in Montenegro gefahren und die letzten 8 Kilometer war irgendwie frisch geschobenes Geröll auf Serpentinen den Berg hoch und es war wirklich richtig, richtig hart. Heike hat dann irgendwie mal Schläge in den Rücken gekriegt und war wirklich tapfer und kam oben an bei diesem Treffen und war am Zittern vor Adrenalin und Aufregung. Und naja, Montenegro, das waren halt alles irgendwie, die kamen aus Serbien und aus Bosnien und aus Österreich. Und die Serben und die Bosnier sofort irgendwie, oh, du frierst, brauchst du einen Tee? Und Heike sagt, nein, ich brauche einen Slivovica.
Die hatten damit auch überhaupt kein Problem, dass ich im Rollstuhl saß. Ja, ich bin immer sehr traurig nach Hause gefahren, weil ich all die Vorträge hörte, was diese Motorradfahrenden alles für Touren quer durch Afrika oder nach Sibirien. Und ich habe immer größere Augen gekriegt, was man so alles machen kann, aber wusste, das kann ich nicht machen. Und das hat immer danach sehr viel Trauer in mir ausgelöst.
Toshi spürt, wie sehr Heike diese Trauer belastet. Nach dem Motorradtreffen in Montenegro denkt er, wenn sie das geschafft haben, dann sind auch noch ganz andere Dinge möglich.
Lass dir nicht vorschreiben, was Abenteuer ist. Abenteuer ist das, was du findest, was ein Abenteuer ist. Was für dich abenteuerlich ist. Also meines Erachtens war das der Punkt, wo Heike dann gesagt hat, ah ja, stimmt, man muss nicht irgendwie knietief im Sumpf stecken, ja, um ein Abenteuer erlebt zu haben, sondern man kann auch einfach sagen, man fährt mit dem Motorrad von New York bis Buenos Aires und da erlebt man auch genug.
Ausschlaggebend war das, was du immer sagst, Toshi. Orientier dich nicht an dem, was andere können, sondern kreier deine eigene Möglichkeit. Und das war eigentlich so der Moment, wo es möglich wurde.
Die beiden machen Kassensturz. Heike verkauft ihre Praxis und lässt sich eine privat angesparte Rente auf monatlicher Basis auszahlen. Toshi spart schon, seit er denken kann, für eine Weltreise und hat ein bisschen was zur Seite gelegt. Ergebnis? Wenn sie sich auf ein gemeinsames Budget von 70 Euro am Tag inklusive Sprit und Unterkunft beschränken, dann können sie 2 Jahre weg.
Ich war sehr ambivalent, weil das alte Leben aufzugeben in Heidelberg, ich wusste erst hinterher, wie schlimm das eigentlich war. Ich habe zwar nicht gemerkt so richtig, dass ich mich langsam ausbrenne, weil irgendwann nimmt einen der Job schon mit. Also gerade bei so schwerst traumatisierten Menschen. Und dann habe ich gesagt, ja, lass es uns tun. Also das grobe Ziel war eben von New York runter bis nach Buenos Aires. Ja, durch alle mittelamerikanischen Staaten bis runter nach Peru, dann
Bolivien, Chile. Und dann sind wir ein paar Mal über die Anden hin und her gefahren, nach Argentinien und wieder nach Chile zurück. Waren noch in Brasilien, einen Tag kurz in Uruguay.
Natürlich geht auf so einer langen Reise nicht immer alles glatt.
Wir hatten eine große Panne mit dem Motorrad in Mexiko und hatten, nachdem das Problem gelöst war, ich glaube 7 Einladungen in Mexiko, die wir dann Stück für Stück abgeklappert haben. Und auch auf der weiteren Reise kannten uns unheimlich viele, weil diese Panne einfach so viel Wellen geschlagen hat in den sozialen Medien, dass man uns kannte und dass viele uns dann irgendwie gesagt haben, oh, wenn ihr da in die Gegend kommt, ich bin hier und da, wenn ihr möchtet, seid ihr gerne meine Gäste.
Die vielen Einladungen von Leuten, bei denen sie eine Woche oder auch länger bleiben, helfen Heike und Toshi, ihr Budget wieder auszugleichen. Das hatten sie in den USA nämlich ganz schön überzogen. In Mexiko und Südamerika erfahren sie viel Wärme und Gastfreundschaft. Heike erinnert sich zum Beispiel an einen Taco-Verkäufer in einem kleinen mexikanischen Ort.
Und dann fragte der natürlich auch, woher, wohin, und das war ja immer so. Und ist das ein großes Motorrad oder ein kleines Motorrad und so weiter. Und irgendwann sagt er, ja, wir sind arm. Wir werden uns das niemals leisten können, so wie ihr zu reisen. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Ihr kommt zu uns. Es waren so einfache Wahrheiten. Ja, dann kommen wir halt zu euch.
Überall, wo die beiden vorbeikommen, reagieren die Menschen sehr stark auf Heike und Toshi und auf das Motorrad mit Beiwagen. Erwachsene und Kinder bleiben stehen, rufen und winken. Und auch die Polizei interessiert sich für das besondere Gefährt.
Wir kamen gerade über die Grenze und wurden in Mexiko von einem schwer bewaffneten Polizisten, schwarz gekleidet, mit schwarzer Sonnenbrille und schusssicherer Weste, der mitten auf der Straße vor uns stand und die Hand gegen uns ausstreckte, gestoppt. Und ich hielt also an und er guckte mich an, zog aus seiner schusssicheren Weste sein Handy und sagte, kann ich mal ein Bild von dir machen? Und dann wollte der Chef von ihm wollte auch ein Bild und dann wollte der Chef vom Chef auch ein Bild an diesem Straßenposten, die eigentlich den Verkehr kontrollieren sollten. Und hinter uns stauten sich die Laster und dann habe ich gesagt, auch wenn ihr jetzt alle ein Foto habt, dann möchte ich aber auch ein Foto und gab mein Handy dem anderen, haben wir ein Gruppenbild mit Polizei und hinter uns stauen sich die Laster.
Ein Erlebnis, von dem Heike und Toshi erzählen, geht mir sehr unter die Haut.
In einem Dorf in Ecuador, da kam eine rollstuhlfahrende Frau an mich ran und sagte,
ja, weißt du, und legte irgendwie die Hand auf Heikes Knie und sagte, weißt du, mag sein, dass wir hier unten nicht gehen können, aber oben im Himmel, beim Gott, da werden wir tanzen.
Tja, und dann, was dann kommt, das kennt ihr alle, die Corona-Pandemie. Und damit ist relativ schnell klar, die Reise ist vorbei. Nach 21 Monaten fliegen die beiden Ende April 2020 zurück nach Deutschland. Ich frage mich, was hat sich durch die Reise geändert in ihrem Leben? Was haben sie gelernt?
Im Nachhinein betrachtet hat diese Reise alles verändert. Ich habe eine Form gefunden mit diesem Beiwagen, dass ich in Bewegung sein konnte, ohne dass ich in Bewegung sein kann, selbstständig. Und ich glaube, das bringt sehr viel Ruhe in mich. Also dieses Baumgefühl, was ich erzählt habe aus der Klinik, das ist damit nicht mehr da. Ich fühle mich da in der Bewegung zu Hause. Ich bin sonst immer so ein bisschen, ja, innerlich unsicher und ängstlich und sorgenvoll. Und wenn ich unterwegs bin, habe ich keine Angst mehr.
Auch bei Toshi hat sich was verändert. Bei ihm ist es so, dass
ich mich tatsächlich inzwischen fast weniger wohlfühle, wenn ich allein reise, als wenn ich mit Heike reise, weil ich das Gefühl habe, Heike gibt mir Sicherheit. Obwohl das absurd ist, weil es auch gewisse Situationen schwieriger oder vielleicht sogar gefährlicher macht, weil ich für unser beider Sicherheit sorgen muss. Aber ich glaube, die positiven Erfahrungen, die sind es einfach. Heike ist einfach so ein einnehmendes Wesen. Heike zieht Kommunikation auf sich. Und selbst mit Sprachbarrieren kann die einfach da sitzen und es kommen Leute und erzählen ihr Leben, wenn sie es auch vielleicht nicht versteht. Das ist so viel mehr Kontakt mit Menschen, wenn ich mit Heike unterwegs bin, als wenn ich eine einfache, unauffällige, männliche Person bin, die da vielleicht allein reist.
Heute arbeitet Heike wieder als Therapeutin, aber nur noch 3 Tage die Woche. Toshi konzentriert sich beruflich auf die Assistenz bei ihr. Und beide halten sich so viel Zeit wie möglich frei fürs gemeinsame Reisen. Sie wohnen in einem Haus auf dem Land. Jeder hat seinen eigenen Wohnbereich und es gibt ein Zimmer für weitere Assistenten, damit Toshi auch mal frei hat.
Der Birke ist etwas unempfindlicher. Ja.
Im Moment machen sich beide gerade fertig für die nächste Reise.
Ja. Gut.
Gut.
Okay.
Dann.
Let's go. Hast du den Ring schon geholt?
Ja, der ist schon im Beiwagen.
Ja.
Übrigens, den Beiwagen nennt man auch das Boot. Heike hat also letztlich ihren Kindheitstraum umgesetzt und ist in einem Boot um die halbe Welt gefahren.
Und hopp!
Das war Mein Mensch. Heute Heike und das Abenteuer. Autorin dieser Folge war Annika Erichsen.
So, erstmal die Beine lang.
Erstmal Beine lang?
Ja, ja.
Diese Folge und alle Geschichten aus der ersten Staffel findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis Mitte Januar gibt es jetzt jeden Mittwoch eine neue Folge von Mein Mensch, Begegnungen, die das Leben verändern.
So.
Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Ihr vielleicht auch einen Menschen, ohne den euer Leben ganz anders gelaufen wäre? Jemand, der euch mit seinem Tun und seinen Gedanken inspiriert hat, an euch geglaubt oder wachgerüttelt hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. Nächste Woche steigen wir tief in die Abgründe einer Sekte ein, mit Sophie. Die wächst bei den Zeugen Jehovas auf. Und obwohl das Leben in der Gemeinschaft sie irgendwann richtig krank macht, schafft sie es einfach nicht auszusteigen. Bis sie einen Menschen trifft, der ihr zeigt, wie ihr Leben auch noch aussehen könnte. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Bei 1+1, Freundschaft auf Zeit, treffen jeden Monat 2 Promis aufeinander und versuchen, beste Freunde zu werden. Sie lernen sich kennen, diskutieren, quatschen. Und am Ende zeigt sich, bleiben die beiden in Kontakt oder war es doch nur eine Freundschaft auf Zeit? Und dann ist auch schon wieder das nächste Promi-Duo dran. Ein bisschen wie eine Dating-Show, nur mit Freundschaft und Promis. 1+1, Freundschaft auf Zeit, ist ein Podcast von SWR 3.